Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias, servus.
Andreas, heute sind wir nicht alleine. Wir freuen uns einmal wieder Christoph Tripp bei uns abends im Podcast zu begrüßen. Und insofern sage ich guten Abend, Christoph. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung.
Christoph ist mittlerweile mehr oder weniger fester, kompetenter Bestandteil des Podcasts und hin und wieder suchen wir uns mal Themen raus, wo wir ein bisschen drüber quatschen können. Und ja, wir hatten, wer Christoph nicht kennt, muss unbedingt den Podcast einmal durchhören, dann kennt er ihn so ein bisschen. Ansonsten ist Christoph Professor an der TH Nürnberg, beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Distributionslogistik, hat dazu ein Buch geschrieben und wir haben mal vor geraumer Zeit einerseits über das Buch gesprochen, aber dann auch so ein bisschen versucht, ein Update dazu zu geben. Und da sich doch an dem im Markt der Distributionslogistik auf globaler Ebene doch einiges tut, fanden wir das Thema mal wieder spannend genug, dort heute etwas genauer reinzuschauen. Wir haben gerade versucht, im Vorgespräch noch einen Titel für die Folge zu finden, waren uns nicht so ganz einig, aber irgendwo geht es dann halt eben am Ende dann darum. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute in die Diskussionsrunde einsteigen können. Steigen wir dann direkt auch ein. Wer sich mal die Temo-App runtergeladen hat, ich habe das mal vor einiger Zeit dann also auch im Podcast hier berichtet, wie das ist. Man ist also der ganz große Gewinner, shoppen wie ein Milliardär oder was auch immer dann halt eben alles kommt. Man wird zugeballert mit Gutscheinen, die man bekommt und fragt sich dann, wo an der Stelle unter Umständen. Naja, fangen wir mal qualitativ nicht an, sondern fragen uns eher, wo der Deckungsbeitrag an der Stelle dann halt eben noch bleiben kann, wenn es aus China kommt. Man sieht aber auch gleichzeitig, dass diese Plattformen, wenn ich sie so benennen darf, nach dem anfänglichen Hype so ein bisschen Gegenwind bekommen und das Ganze so ein bisschen abebbt. Wie ist deine Einschätzung, der heutige Stand davon, Christoph?
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also du hattest jetzt Temu gerade genannt. Temu ist natürlich nur einer von relativ vielen Spielern. Ich würde mal zumindest sag mal, das Tableau ausweiten auf fünf Spieler. Neben Temu haben wir sozusagen mit ziemlicher Gewaltigkeit eben auch AliExpress, also als Teil von Alibaba, die dazugehören. Wir haben oder wir sprechen mittlerweile nur noch ganz wenig über Shein, die mittlerweile ungefähr 20% des globalen Fast-Fashion-Modemarktes eben ausmachen. Wir müssen sprechen über JD.com, die ja jetzt auch eben Mediamarkt Saturn übernehmen möchten. Und dazu kommt sicher auch TikTok-Shopping als weiterer wichtiger Anbieter, die einen schwierigen Start in Deutschland gehabt haben, aber jetzt so langsam ziemlich in Fahrt kommen. Also das sind nur fünf von zukünftig vermutlich noch eine ganze Menge mehr an Spielern, die irgendwie ihre Heimat in China oder rund um China haben. Und man kann vielleicht für alle feststellen, ich würde mal sagen, die sind alle im Alltag der Menschen mittlerweile angekommen. Ja, das, was, ich sag mal, was so Amazon vor 10, 15 Jahren gewesen ist, vergleichbar ist die Situation jetzt mit den chinesischen Plattformen. Die sind stark kritisiert worden, man hat dagegen gekämpft und mittlerweile muss man sagen, die Zahlen sprechen eine klare Sprache, sie sind im Alltag angekommen. Ja. Es gibt ja dazu auch regelmäßig Untersuchungen oder Transparenzberichte seitens der EU. Und gerade aktuell sind die Zahlen schon, ja, man könnte sagen, beeindruckend. Andere würden sagen, die sind auch beängstigend, denn die monatlichen Nutzerzahlen sind kontinuierlich gestiegen, sind jetzt an so einer kleinen Sättigungsgrenze. Aber alleine Temu und Shein haben in Deutschland 19 bis 20 Millionen Nutzer pro Monat. Das ist das, was man ausweisen muss. Dann auch Richtung EU, weil man dann als sogenannte große Plattform eingestuft wird, die Very Large Online Platforms. AliExpress hat sogar mehr als 25 Millionen Nutzer. Also wir reden da jetzt über Unternehmen, die wir also, ich sag mal, nicht mehr kleinreden können und die auch nicht mehr weggehen, ziemlich sicher. Also insofern, sage ich mal, mittlerweile eine starke Positionierung. Wenn man das vielleicht noch ergänzen darf, wenn man den Cap-Markt anschaut, das ist ja dann also Kurier, Express, Paketdienste, das ist am Ende sozusagen der Markt, der die Endkundenzustellung übernimmt, dann kann man davon ausgehen, dass ungefähr 15% der Menge, die an Endkunden zugestellt werden, eben mittlerweile von den chinesischen Händlern eben abgedeckt werden. Das sind also 450 bis 500 Millionen Sendungen pro Jahr, über die wir sprechen, sprich ungefähr 2 Millionen Sendungen pro Tag. Also da kann man jetzt nicht mehr von klein und gering reden, sondern die sind angekommen, ja.
Das heißt, das Hype-Thema ist insofern nur überlebt, dass es nicht mehr neu ist, sondern dass es etabliert ist.
Ja.
Jetzt ist aber nicht alles, also, oder vielleicht korrigierst du mich auch, aber nicht alles, was jetzt dort auf den europäischen Markt kommt, entspricht ja dem, was man sich hier unter an Verbraucherschutz und an den Anforderungen dazu vorstellt. Wie siehst du das Thema? Wird es da wieder ein Backlash geben oder finden die
Also
sich ein?
es gibt ja vielfältige Kritik an den Geschäftsmodellen eben auch. Du hast die Punkte angesprochen. Geht im Wesentlichen um Verbrauchersicherheit, sprich Produktsicherheit ist ein großes Thema. Wir reden über Verzollung und Verzollungsprozesse. Wir reden natürlich über die ökologische Nachhaltigkeit bei Luftfrachttransporten. Wir reden über die Frage, wie die Kundenansprache stattfindet. Ne? Ist da zu viel Gamification drin? Sozusagen ist da Suchtpotenzial enthalten. Also es hat schon viele, viele unterschiedliche Dimensionen, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber man merkt schon, dass es natürlich jetzt bei den politischen Entscheidungsträgern relativ weit oben auf der Agenda steht. Aber es ist noch nicht wirklich viel ganz Konkretes passiert. In den Bereichen Produktsicherheit, klar, da wird man strenger regulieren und im Bereich Verzollung können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, ist das ein oder andere in Planung, aber ganz konkret wirklich umgesetzt, wie sich das auch die Verbände und die Händler sich das eigentlich wünschen, ist bislang noch gar nichts.
Jetzt haben wir ja im Podcast auch mal darüber gesprochen, dass die Logistik dieser Plattform, dieser Firmen eine weitaus höhere Flexibilität an den Tag legt, als dass wir als Empfangsunion Europa können. Also sprich konkret, die sind auf einige Flughäfen geflogen, da wurden ihnen dann Steine hingelegt und innerhalb von wenigen Stunden und Tagen sind sie dann auf andere Flugplätze gewechselt. Ich glaube, gerade aktuell fliegt vor allen Dingen viel auf Brüssel. Jetzt sagst du, ganz konkrete Maßnahmen sind in der Politik noch nicht umgesetzt worden, aber es gibt ja durchaus das, was du sagst, ja, wirtschaftliche Interessenverbände, die dort halt eben dann danach fragen, welche konkreten Maßnahmen will man denn dort ergreifen oder was wünscht man sich aus der Politik, was ergriffen werden soll, damit dort dieser Vorwurf des unfairen Wettbewerbs ausgeräumt werden kann?
Also ich glaube, in erster Linie geht es ja erstmal darum, die Gesetze, die da sind, auch wirklich anzuwenden, also sprich in die Umsetzung zu kommen. Ne? Das ist was die Handelsverbände, beispielsweise der HDE, aber auch Einzelhändler eben auch massiv fordern. Die Politik hat jetzt eher wie immer einen relativ langfristigen Plan, gerade in Europa, wo wir ja doch sehr umfassende Abstimmungsprozesse haben mit den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Es gibt die EU-Zollunion, die im Jahr 2038 abgeschlossen werden soll. Aber das ist natürlich klar, das ist der Politik auch klar, dass das ich sag mal, ein Prozess ist, der viel zu weit in der Zukunft liegt. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass man bestimmte Schritte vorziehen möchte, insbesondere für den internationalen E-Commerce und für die Inbound-Sendungen, insbesondere aus Asien. Was man jetzt machen möchte, und da haben wir aber auch noch kein finales Datum, ist zunächst einmal die 150-Euro-Freigrenze, die ja gilt für Importe in die EU, abzuschaffen. Das heißt, dass eben dann Zoll sozusagen für jede Sendung greift. Das ist etwas, was vermutlich irgendwo in die Richtung, wenn es denn umgesetzt wird, Richtung 2028 kommt. Also da versucht man gewisse Prozesse eben jetzt auch der Zollunion vorzuziehen. Und ein zweiter Punkt, der aber auch noch nicht final entschieden ist, ist eben, dass man jetzt eine sogenannte Importabgabe, Zoll- und Importabgabe von 2 Euro für jede Sendung, die importiert wird, eben erheben möchte. Ne? Aber auch da, also man hofft, rechnet damit, dass es Anfang 2026 kommt, aber es gibt noch kein finales Go dafür. Ne? Also man versucht quasi dann auf der einen Seite den Aufwand, den der Zoll leisten muss, quasi ein Stück weit entgeltlich zu machen und auf der anderen Seite eben auch die Attraktivität dieses Modells, zumindest in der Theorie, ein Stück weit zu schmälern. Ja? obwohl 2 € vermutlich wenig ändern werden. Ne? Das ist also eher etwas, was möglicherweise dann in die Ausstattung oder hoffentlich in die Ressourcen des Zoll geht. Also unabhängig davon sagen natürlich die Händler und die Handelsverbände, wir müssen eigentlich massiv die Ressourcen beim Zoll aufstocken. Das heißt mehr Personal. Wir müssen natürlich auch digitaler werden im Zoll. Das sind alles Dinge, die Teil dieser Zollunion sind. Nur die Händler und die Verbände wünschen sich natürlich zu Recht eine viel schnellere Umsetzung als irgendwie diese Zeitschiene innerhalb der nächsten 5, 6, 7 Jahre. Ja, weil ganz ehrlich gesprochen, also ein Jahr ist schon ein verlorenes Jahr aus Sicht der Händler. Ne? Wir sprechen ja vielleicht gleich nochmal über die Mechanismen, ne? Wer davon wie betroffen ist, als Händler eben auch. Und ja, das kann dann möglicherweise ein viel zu langer Zeitraum sein, um Unternehmen dann eben auch hier zu schützen, ein Stück weit. Ne?
Könnten wir von der Branche her so ein bisschen Richtung PV-Anlagen gucken, ne? Wie lange hat es da gedauert, bis die Asiaten, die Chinesen die deutschen Hersteller platt gemacht haben? Das sind 3 Jahre oder so, ne? Und dann geht ja irgendwann die Liquidität aus. Aber gucken wir nochmal so ein bisschen über die deutschen, europäischen Grenzen hinweg. Andere Länder reagieren schneller, darunter die USA. Gelesen habe ich, im Mai wurde dort die Lieferung eingestellt. Ist das Thema damit erledigt oder sieht man da vielleicht auch schon Gegenmaßnahmen, Gegenbewegungen?
Also das Thema sozusagen der Importe aus China, insbesondere jetzt so der D2C oder Factory-to-Consumer Importe, ist damit nicht erledigt. Das hat sich zeitweilig tatsächlich ein bisschen eingetrübt. Temu und auch andere haben ihre Werbeausgaben dann in dieser Zeit, die du gerade genannt hast, Mai, Juni, ziemlich runtergefahren und haben umgesteuert auf Europa. Also insofern sind wir quasi auch indirekt davon betroffen oder auch in den südostasiatischen Raum dann eben. Aber die USA hat natürlich einen Vorteil, der ja auch hier in Europa häufig auch als Nachteil angesehen wird. Sie haben quasi per Dekret diese sogenannte De Minimis-Regel, also diese 800 US-Dollar Freigrenze abgeschafft, haben sehr hohe Zollsätze eben verabschiedet und letztendlich eben auch relativ strikte Regeln jetzt eben auch bei der Zollabfertigung eingeführt, ne, von dieser Customs and Border Protection Einheit in den USA. Also sie gehen da jetzt sehr, sehr gezielt eben auch auf die chinesischen Importe. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Was aber, sag mal, Temu und auch andere nicht wahnsinnig überrascht hat, dass das kommt, denn es war absehbar, dass es kommt. Und Tobi, du hast gerade die Flexibilität angesprochen. Die haben natürlich sehr frühzeitig schon angefangen, schon vor über einem Jahr, eben auch parallel zu dem klassischen Luftfrachtmodell eben auch lokale Lager eben nicht eingerichtet, sondern eher einrichten lassen bei Händlern, aber auch bei Herstellern, die eben Lagerbestand in den USA haben, der dann per Seefracht nachgeschoben wird. Also sie haben quasi ein Alternativmodell, eine alternative Supply Chain aufgebaut, um so eben darauf reagieren zu können. Und einen ähnlichen Prozess sehen wir auch ein Stück weit jetzt in Europa, dass sie im Prinzip eben mehrgleisig fahren und eben dann auch in der Lage sind, die jeweiligen Ressourcen in der Logistik, meistens sind das fremde Ressourcen, entsprechend hochzufahren.
Also wenn wir an der Stelle dann in Fachbegriffen sprechen wollen, ist das ja typischerweise dann halt eben das D2C, also Distribution to Customer. Das heißt, der Distributor schickt direkt an den Endverbraucher. Letzten Endes kommt Amazon ja auch ein Stück weit daher. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, die Flexibilität dessen, wie man darauf reagiert, ist ja letzten Endes auch ein Trend, den man bei Amazon dann irgendwann mal erkannt hat. Die haben Warehouses gebaut, damit sie halt eben flächendeckend in Europa, ich kann es jetzt nur für Deutschland sagen, aber in Europa dann halt eben die Next-Day-Delivery garantieren können. Und letzten Endes geht dieser Trend dieser Plattform dann, wenn ich dir zuhöre, dann halt eben auch so ein Stück weit dahin, genau dieses Modell nicht zu kopieren, aber halt eben dann nachzuahmen. Jetzt ist, wenn man sich als Logistiker an der Stelle fragt, ich bin Händler, ich importiere von irgendeinem Händler aus Fernost per Container, das dauert 6, 8 Wochen, dann kommt das an, dann vorher muss es natürlich verzollt werden, es kommt an, es wird eingelagert und dann geht es halt eben wieder weiter gegen diese D2C-Supply Chain, die da ist. Es wird drüben verschickt, direkt konfektioniert, geht in ein Paket und geht dann halt eben über, entweder direkt über den Flughafen raus oder dann halt eben über ein Warehouse. Wie funktioniert das? Also hast du eine Idee, wie das kostentechnisch an der Stelle funktionieren kann, dass die großen Unternehmen an der Stelle dann da also noch Gewinne mitnehmen? Die großen chinesischen Plattformen.
Also das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Kann man damit sozusagen langfristig überhaupt wirklich Gewinn erwirtschaften? Sag mal, da mache ich jetzt mal ein großes Fragezeichen dran. Denn wenn wir uns die Kostenstrukturen anschauen und man muss ja dann auch wirklich eine Vollkostenrechnung machen. Ja, also nehmen wir uns mal so eine Supply Chain vor. Ihr beide seid ja auch total tief in der Materie drin. Da brauche ich ja zunächst einmal in China irgendwo eine Abholung bei einem Hersteller oder bei einem Händler. Das heißt quasi, also irgendein Vorholprozess, bis die Ware dann auch mal zu irgendeinem Flughafen in China gelangt. Wenn wir jetzt mal sagen, nehmen wir mal so ein, das ist zwar fast zu viel für Temu, nehmen wir mal eine 1-Kilo-Sendung. Ja, Temu ist ja meistens eher 200, 300, 400, 500 Gramm schwer, aber nehmen wir mal eine 1-Kilo-Sendung, dann können wir vielleicht davon ausgehen, dieses Vorholen kostet mich vielleicht irgendwie 10, 15 Cent, wenn überhaupt, wahrscheinlich noch viel weniger in China, je nach Menge und die Logistiker wissen, dass das hängt von vielen Komponenten ab. Wenn ich jetzt den Luftfrachttransport nehme, das ist natürlich neben der Letzte-Meile-Zustellung wahrscheinlich der größte Block. Da reden wir vermutlich bei den großen Anbietern in China, die wirklich Menge produzieren, Richtung Europa und Richtung USA, reden wir vermutlich von 2,50 € 3 € pro Sendung Luftfrachttransport. Ja. Also wenn wir dann den Prozess weiterdenken, die ganze Zollabwicklung und die mittlere Meile, die wir dann hier in Europa noch haben, also das Verbringen in ein Paketzentrum rein, lass das nochmal 50 Cent sein. Und dann haben wir die Zustellung, ne, ja, vermutlich irgendwo so um die 3 €, vielleicht ein bisschen unter 3 €, um die 3 € wird es sein, ja, für die Anbieter. Das heißt, wir kommen also am Ende irgendwie auf vielleicht 6 €, 7 €, ne? Für das Geschäft. Das ist schon ziemlich viel, wenn man sich die Warenwerte, also Ware ohne H, die Warenwerte von Temu anschaut, dann wird man vermutlich bei der einen oder anderen Sendung draufzahlen. Ne? Das ist so. Wenn ich jetzt die Seefracht dagegen rechne, dann habe ich natürlich andere Schwerpunkte. Bei der Seefracht heißt es, ich habe natürlich hier ein Lager, das ich bewirtschaften muss. Das Lager muss irgendwie vorgehalten werden. Das kostet, da ist Personal drin, das kostet Infrastrukturkosten. Und die Zustellung habe ich natürlich trotzdem. Aber wahrscheinlich wird der Prozess, wenn man ihn genau rechnet, ein bisschen günstiger sein. Vielleicht kommen wir auf 5 € oder 4,50 €. Ja, in der Sendung. Aber das muss ich trotzdem tragen. Ja, also die Frage ist eher, was gewinne ich, was verliere ich? Wenn ich jetzt aus Sicht von Temu argumentiere, dann ist natürlich das Luftfrachtmodell deswegen besonders vorteilhaft, weil es schneller ist. Schneller ist, wenn ich den Gesamtprozess anschaue und den Gesamtentscheidungsprozess anschaue. Denn die haben ja alle Plattformen, wie sie da sind, einen derart hohen Artikelumschlag im Sinne von neue Artikel, die immer wieder reinkommen und neu gelistet werden. Und sie haben einen Teil sicherlich der Standardartikel, die mehr oder weniger immer vorrätig sind. Wenn ich jetzt Logistikentscheider wäre, dann würde ich es vermutlich so machen, dass ich irgendwann dahin komme, dass ich diese Schnelldreherartikel, die auch im Bestand sind und die der Kunde eigentlich immer erwartet, die würde ich irgendwo kundennah vorhalten. Und die Artikel, die eine relativ hohe Änderungsgeschwindigkeit haben, die würde ich dann irgendwie in einem Parallelsystem über Luftfracht in die Märkte bringen. Und ich glaube, dass sie das auch versuchen und dass sie das in Zukunft auch entwickeln werden, sodass wir nicht das eine oder das andere Modell haben, sondern wir werden vermutlich damit umgehen müssen, dass wir auf Dauer Parallelmodelle haben. Das macht Amazon im Übrigen ja ganz genauso. Ja, also da ist jetzt kein großer Unterschied, nur dass natürlich der Schwerpunkt bei Amazon ganz klar auf den mehr als 20 Logistikzentren hier in Deutschland liegt. Ne?
Siehst du da noch so eine strategische Komponente dahinter, ähnlich wie in der Automotive-Industrie, ne, wo wir jetzt ja auch langsam dann chinesische Elektroautos kaufen dürfen, die, man kann fast sagen, die Hälfte kosten bei gleicher Ausstattung wie jetzt ein deutscher Hersteller. Also spielt das auch eine Rolle oder, also erkauft sich Temu gerade auch den Zugang zum europäischen Kunden, gewöhnt den Kunden an sich?
Also definitiv, das tun alle diese Anbieter, dass sie extrem preisaggressiv unterwegs sind und Da ist natürlich am Anfang, wenn man neu in so einen Markt kommt, ist natürlich erstmal Marktverdrängung und Umsatz zu gewinnen und ich sage mal Awareness beim Kunden schaffen, das ist wichtig. Und es ist sicher auch davon auszugehen, dass die Preise zwar nicht enorm, aber sukzessiv auch ganz langsam steigen werden. Ja, dass sie also irgendwann da auch, sag ich mal, in der Basis auch an Profitabilität rankommen. Davon bin ich fest überzeugt. Anders hat Amazon das ja auch nicht gemacht. Ja, also du bist jetzt quasi im Mindset, wie man so schön neudeutsch sagt, im Mindset der Verbraucher drin. Du bist eine echte Alternative. Und bei dir wird erstmal nach dem besten Preis gesucht. Und das ist meines Erachtens definitiv so. Da ist im Übrigen das, was jetzt Temu und auch die anderen machen, ist ja nicht neu. Wie gesagt, das ist eine Copycat von Amazon. Genauso wie Amazon jetzt dieses Factory-to-Consumer-Modell quasi von Temu kopiert hat mit dem Amazon Haul-Angebot, ne, was man ja in Deutschland jetzt in mehreren Ländern Europas auch bekommt. Also günstige Ware unter 20 € per Luftfracht aus China mit einer längeren Lieferzeit. Also die kopieren sich sozusagen fröhlich gegenseitig in ihrem Modell und decken damit die gesamte Bandbreite ab. Ja.
Okay, du hast, glaube ich, in einem Vortrag mal gesagt, sie sind gekommen, um zu bleiben. Das ist bei mir noch so hängen geblieben. Was bedeutet jetzt diese zusätzliche Konkurrenz für die deutschen Händler, die ja sonst, also Amazon hat schon jeden bewegt, ne, das ist schon klar, aber das ist ja nochmal vielleicht ein anderes Kaliber, weil wir ja sonst eigentlich als Nation Deutschland den Handel durchaus ja positiv mitgestalten, ne? Mit Aldi und Lidl und Co. Aldi wächst in den USA irre stark, ist dort super beliebt. Kriegen wir jetzt so in unserem eigenen Hinterhof die Basis entzogen als Händler oder wie siehst du das?
Ja, also auch da, ne, wenn man jetzt die Entwicklung von Amazon anschaut, ne, es gibt immer so schöne Zahlen, die Händler denken ja immer, gerade die Online-Händler, die haben so eine schöne Zahl, die Marktpenetration. Also wie viel Prozent der Kunden hast du schon als Kunden im Verhältnis zum Gesamtpotenzial der Kunden? Ne? In Deutschland haben wir knapp 80 Millionen, wie sagt man so schön, 80 Millionen Internet-Population. Und wenn man sich jetzt die Werte anschaut, die meisten der chinesischen Anbieter liegen so zwischen 25 und 30% mittlerweile schon. Amazon liegt bei 65%. Ja? Also die haben sozusagen 65% der Internet-User in Deutschland sind irgendwie mal Amazon-Kunde. Vielleicht nicht so regelmäßig, aber also insofern, da ist natürlich, das ist auch so schleichend gegangen, auch im Handel schleichend gegangen. Ne? Jetzt hat sich gerade der Stationärhandel und auch die Online-Händler, die haben sich eigentlich, ich sag mal jetzt ich will nicht sagen mit Amazon arrangiert, aber sie haben versucht, so ihr Alleinstellungsmerkmal irgendwie rauszuarbeiten. Jetzt kommen plötzlich diese Anbieter noch in den Markt rein, die natürlich brutal aggressiv sind und die auch nochmal eine ganz andere Kundenansprache haben. Ne? Tobi, du hast gerade gesagt, diese Gamification und Glücksrad drehen und Gratis-Coupons und ich weiß nicht, was alles noch. Das spricht natürlich auch nochmal eine besondere Klientel eben auch an, die gerade sehr viel Social Media Nutzung gewohnt ist. So, das heißt unterm Strich, dass natürlich in erster Linie mal, und das merken natürlich gerade jetzt die Non-Food-Händler, gerade alle betroffen sind, die irgendwo in den Bereichen Dekoartikel, Home and Living, Baumarktartikel, also alles sozusagen einfache Produkte, Elektronikartikel und so weiter, die sind alle ohnehin schon betroffen. Fashion kennen wir auch schon seit Jahren, die gerade von Shein und von anderen stark betroffen sind. Was jetzt neu ist, und da muss man die Entwicklung wirklich nochmal abwarten, ist, dass jetzt diese Spieler auch anfangen, mit ihrer Kundenbasis zu spielen und auszuprobieren, inwieweit sind die auch gewillt, Lebensmittel zu kaufen. Ja, also das ist jetzt so das Neue, dass wir jetzt anfangen, überall dort, wo, sag mal, lange MHDs sind, Mindesthaltbarkeitsdaten, überall da, wo wir verpackte Ware haben, da geht es jetzt dann auch los, dass die solche Angebote machen mit lokalen Händlern oder lokalen Verarbeitern. Und da sind wir mal sehr gespannt, ob die das Potenzial haben, das ein Stück weit aufzubrechen. Ja. Aber unabhängig davon, vielleicht noch ein letzter Punkt. Unabhängig davon ist es so, dass natürlich eine große Frage im Raum steht, wie stark werden denn diese Plattformen dann auch chinesische Hersteller tatsächlich auch helfen, zu echten Marken zu werden, die dann hier wirklich eine hohe Relevanz haben. Denn das ist sicher das erklärte Ziel auch dahinter, dass man eine Brücke bauen möchte für chinesische Hersteller und stärker eben diese auch hier als echte Markenprodukte dann auch ein Stück weit dann auch im Markt zu etablieren. Und das ist eigentlich eher die größte Gefahr für die Markenhersteller, die wir ja auch in Deutschland in vielen Bereichen auch haben. Da kommen jetzt plötzlich Anbieter, die, bei denen man auf den ersten Blick nicht sieht, wo sie herkommen und was sie machen, aber die eine coole Marke haben und eine coole Story haben und die plötzlich gepusht werden von diesen Plattformen. Also das wird sicherlich nicht nur für Händler spannend werden, sondern eben auch für Markenhersteller.
Das wäre ja gerade schon gesagt, Amazon fängt an zu reagieren und ja, ich glaube, im O-Ton hast du gesagt, die kopieren sich dann gegenseitig, was ja letzten Endes erstmal überhaupt gar nicht verwerflich ist, ne? Also auch wenn du diesen Trend dann halt eben, den du gerade beschrieben hast, der Versuch, chinesische Marken in Europa, in den USA halt eben entsprechend zu positionieren, das ist ja nichts anderes, als wir vor 20, 30, 40 Jahren in China gemacht haben, als wir BMW darüber haben exportieren lassen, wo wir Fabriken dort drüben gebaut haben, von Mercedes, ich weiß nicht, Bosch, wie sie alle heißen, ne, um halt eben unsere Marken dort im Markt entsprechend zu etablieren. Und jetzt schwappt es dann halt eben ein Stück weit zurück, weil die Chinesen an der Stelle dann halt eben viel, viel gelernt haben, viel adaptieren und logischerweise jetzt dann halt eben auch ihre Marken bei uns positionieren wollen. Kannst du an der Stelle absehen, wie diese Entwicklung weitergehen wird? Also jetzt war schon so ein bisschen die Aussage, naja, die versuchen das halt eben entsprechend. Ist das aus deiner Sicht schlecht? Ist das gut? Wie geht das vielleicht weiter, wenn man das mal 5 Jahre weiterdenkt? Weil letzten Endes ist ja das, was wir vorhin gesagt haben, mit diesem D2C ist ja dann irgendwie ein neuer Begriff entstanden. Ne? Wird der prägend sein? Haben wir vielleicht nachher nur noch riesige Hersteller, bei denen wir online kaufen können? Was passiert mit meinem Tante-Emma-Laden um die Ecke mit dem Online-Shop und sowas alles? Was ist da deine Einschätzung der Entwicklung?
Also wenn man jetzt mal die Zahlen anschaut der letzten Jahre, wenn man jetzt mal im Online-Handel zunächst einmal bleibt, dann kann man sich ja jetzt die Frage stellen, wer ist denn eigentlich wirklich gewachsen in den letzten Jahren? Ja, ich meine, der Online-Handel hat sich jetzt in den letzten 2, 3 Jahren nicht so besonders stark entwickelt, aber im Prinzip sind doch vor allen Dingen zwei Geschäftsmodelle besonders stark gewachsen. Das eine Geschäftsmodell waren wirklich ganz spezifische Shops, die ein echtes Alleinstellungsmerkmal haben, besonderes Produkt-Know-how gehabt haben, die sind gewachsen. Also da fällt mir immer der Musikshop vom Musikhaus Thomann ein, ne? Die sind weiter gewachsen, weil die einfach ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben. Und davon gibt es natürlich eine ganze Menge mehr, die das geschafft haben. Und das zweite Wachstum ist eigentlich fast ausschließlich gekommen von den großen Marktplätzen. Die sind gewachsen. Ja, und insbesondere natürlich auch die China-Marktplätze. Und wenn man jetzt mal in die Zukunft weiterdenkt, dann ist es natürlich eine spannende Frage, wie viel ist denn eigentlich der eigene Online-Shop überhaupt noch wert? Sowohl bei Marken als auch bei relativ unspezifischen Händlern. Und meine Prognose ist schon, dass wir da auch vor einer Phase stehen, der ich sag mal, weiteren Marktbereinigung, die wir in den letzten Jahren schon gehabt haben. Und so leid, wie mir das tut, das sagen zu müssen, aber ich gehe davon aus, dass die großen Plattformen die wesentlichen Wachstumstreiber auch in den nächsten Jahren sein werden. Es gibt natürlich Spezialbereiche, die da vielleicht ein bisschen rausfallen, aber in der Breite und in der Masse der Sendungen wird das so sein. Und im Stationärhandel, das Feld ist, glaube ich, ohnehin mittlerweile sehr schwer. Wir haben starke Bereinigungseffekte gehabt, gerade bei den klassischen Stationärformaten. Wenn ich jetzt an Fashion denke, wenn ich an Consumer Electronics denke, wenn ich an Spielzeug denke, na, wo gibt es das denn eigentlich überhaupt noch im Stationärhandel? Also auch da, glaube ich, sind wir noch nicht am Ende einer Entwicklung, sondern sicherlich wird es da auch noch mal eine kontinuierliche Marktbereinigung geben, getrieben natürlich durch das Wachstum der großen Plattformen. Der Euro, der kann nur einmal ausgegeben werden. Und dafür werfe ich gerne 3 Euro ins Phrasenschwein, aber das ist leider so, ja. Also insofern kann man schon sagen, die Großen werden immer größer und Erfolg kann man eigentlich nur haben in einer Nische mit einer hohen Spezialisierung und mit echter Relevanz durch ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das wird immer entscheidender werden.
Aber es könnte dann schon sein, dass der Wettbewerb zwischen Plattform und eigenem Online-Shop am Ende dem Online-Shop eher, wie du sagst, zu schaffen macht und der stationäre Handel halt seinen Rest behält, der sich auch ja unter Amazon teilweise behauptet hat, kann man sagen, wenn es die Argumente gibt, dass ich eben diese Produkte möchte mit einem schnellen Zugriff, ich will da hinfahren, ich will das abholen, ich will die
Absolut.
Erdbeeren sehen, bevor ich sie kaufe, ne? So als krasses Beispiel, was die Warenanforderung angeht. Okay. Und dann wird die
Also,
Plattform zum Online-Standard sozusagen.
ja, ich glaube, das ist sie jetzt schon, ne? Wenn wir,
Ja.
wenn wir die Umsatzverteilung im deutschen Online-Handel anschauen, dann sind mehr als 50% der Umsätze werden über Plattformen oder Marktplätze erwirtschaftet. Ja, das heißt also, da haben wir schon einen entsprechenden Stellenwert und dieser Anteil wird vermutlich auch in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter wachsen. Ne? Nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine ganze Menge an Formaten, die auch stationär und auch online in der Nische funktionieren können. Also ich, wie gesagt, wir haben überall da, wo wir eine besondere Beratungsintensität haben. Ne? Ich denke jetzt an Baumärkte, ja, wo ich hoffentlich eine gute Beratung bekomme. Ja? Da habe ich sicherlich irgendwie noch ein bisschen mehr Potenzial der Kundenansprache. Wenn ich hochwertige Produkte wie Uhren und Juweliergeschäfte denke. Ja, da haben wir sicherlich noch so ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal dann eben auch. Ja, wenn ich an Lebensmittel denke, sowieso, das ist nach wie vor ein Markt, der überwiegend stationär abgewickelt wird. Und da sehe ich jetzt auch nicht den riesengroßen Umbruch in den nächsten Jahren, dass sich das grundlegend verändern wird. Ne? Das wird geringfügig weiter nach Richtung Online gehen, aber nur sehr geringfügig. Also wir haben sicher Formate, die jetzt schon Bestand haben und die sich jetzt schon gut dagegen gewehrt haben, eben auch gegen die Online-Konkurrenz. Aber der Druck wird sicherlich nicht geringer werden.
Und die Demografie spielt wahrscheinlich auch mit rein, ne? Weil die Demografie, die Verteilung der verschiedenen Bezugswege über junge, mittelalte, alte Menschen ist wahrscheinlich so, dass die es eh schon schwer haben, durch die Demografie sogar noch mal mehr Herausforderungen bekommen. Ne?
Ja, generell, also ich würde, Demografie ist ein Aspekt, wenn man an Kriterien denkt, die man erfüllen muss, um eben einen Kundenwunsch zu erfüllen. Ne? Da spielt Demografie eine Rolle, da spielt aber auch, sag mal, Convenience eine wahnsinnig große Rolle. Ne? Insgesamt wird es für Händler und auch für Hersteller immer komplexer, weil sozusagen die Komplexität auf Kundenseite, die muss ja irgendeiner abwickeln und die hängt am Ende in der Logistik. So, das heißt also, so leid, wie es uns allen tut, die Logistik wird komplexer werden und dadurch wird die Logistik unterm Strich eben auch teurer werden. Das wird so sein. Wenn ich jetzt noch an meinen lieben Kollegen, den Kollegen Rüschen denke, aus Heilbronn, der sich sehr stark mit Smart Stores auseinandersetzt. Ja, das ist auch ein Format, das extrem stark wächst, nach wie vor kontinuierlich wächst. Da reden wir aber logistisch über homöopathische Mengen, die an einen Punkt geliefert werden müssen, mit einer relativ hohen Nachlieferfrequenz. Das ist schön und die Kunden nehmen das an, aber die Komplexität, die muss die Logistik am Ende abdecken und das muss irgendeiner machen und das werden wir dann irgendwie sein. Und das heißt eben auch, dass letztendlich unterm Strich eben auch der Logistikkostenanteil, der ohnehin im Handel schon relativ hoch ist, vermutlich auch in Zukunft weiter steigen wird.
Okay, also für Logistiker können auch neue Herausforderungen dazukommen und auf einmal muss ich mich dann doch mit dem Einräumen beschäftigen, was ich bisher vielleicht nicht auf der Agenda hatte. Okay.
Also positiv gesehen heißt es natürlich unterm Strich mehr Möglichkeiten, mehr, ich sag mal, Einsatzszenarien für uns, die sich dadurch als Logistiker ergeben. Also das, ich sag mal, führt vielleicht zu einer Art Emanzipation der Logistik, die wir sicherlich weiter dringend benötigen.
Okay. Ich habe noch mal einen anderen Punkt mitgebracht als Frage, Christoph. Vor kurzem durfte man dich auf Sat.1 sehen, in einem Sat.1-Test zum Thema Paketdienste. Da wurden die großen Player verglichen, DHL, Hermes, UPS, GLS. In der Vorbereitung zur Folge ist dann so die Frage gekommen, meinst du, momentan guckt sich in China jemand das an und sagt, hey, Amazon hat eigene Lieferdienste? Also ich kam eigentlich über den Gedanken drauf, dass ja in diesem Paketdienstetest Amazon keine Rolle gespielt hat. Ist auch so, weil es ja kein offener Paketdienst. Aber findet auch dort der Wettbewerb der Supply Chains dann eventuell tatsächlich von Fabrik bis zum Endkunden statt?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Wenn man die Unternehmen anschaut, wie sie, also zumindest ausgewählt, wie sie in China miteinander konkurrieren, da sind sie ja wirklich in einem verbitterten, wirklich sehr stark preisgetriebenen Service- und Preiswettbewerb eben auch untereinander. Und da betreiben sie ja auch eigene Flotten und Zusteller und Botensysteme, Kuriersysteme. Also das ist auch der Grund dafür, warum man jetzt schon seit mehreren Jahren immer wieder spekuliert, ist das jetzt etwas, was für diese China-Player vielleicht auch von Relevanz ist. Und es gab ja auch immer wieder Unternehmen, wenn man ehrlich ist, im Markt, die, ich sage mal jetzt offen und ehrlich, auch damit umgegangen sind, dass sie vielleicht auch verkäuflich sind, ja? Oder zumindest Anteile an den Unternehmen zu erwerben sind. Das haben wir jetzt zuletzt gesehen bei der Royal Mail und GLS, die von IDS und dem tschechischen Milliardär übernommen worden sind. Die Diskussion gibt es schon seit langer Zeit auch bei anderen Paketdiensten. Es gibt im Moment keine Anzeichen dafür, dass das stattfinden wird, weil man natürlich eins klar sagen muss, das Cap-Geschäft ist natürlich in Europa, aber vor allen Dingen auch in Deutschland stark reguliert und es wirft keine besonders hohen Gewinne ab. Jetzt könnte man sagen, okay, die machen ja die Copycat von Amazon. Amazon hat ja einen eigenen Paketdienst aufgemacht. Also warum kaufen die jetzt nicht XY und machen einen eigenen Paketdienst raus? Ich glaube, das eher nicht, weil sie sich wirklich scheuen vor der Komplexität dieses Geschäftes. Und weil sie vor allen Dingen überwiegend auf eigene Ressourcen setzen, beziehungsweise eben sehr stark auch offen sind eben für kurzfristige Outsourcing-Verträge. Also sie sind eigentlich eher Unternehmen, die eher kurzfristig denken und damit sehr flexibel denken und weniger sich jetzt sozusagen Lasten längere Zeit ans Bein binden wollen. Deswegen bin ich auch eher der Meinung, dass wir das glaube ich, in naher Zukunft erstmal nicht sehen werden jetzt in Bezug auf Cap-Dienstleister. Was wir allerdings sehen werden, davon bin ich überzeugt, wir werden zunehmend, ganz schleichend, immer mehr chinesische Logistikdienstleister sehen, die sich auch hier dann im deutschen Markt im Auftrag der großen Plattformen aus China eben auch tummeln. Das heißt nicht mehr nur Reedereien, Hafenbeteiligung, sondern zunehmend eben auch Kontraktlogistikdienstleister, also Warehousing-Dienstleister im Bereich Fulfillment, also quasi der verlängerte Arm der Luftfracht- und Seefrachtdienstleister. Das werden wir sicherlich zunehmend sehen, vielleicht auch im Speditionsbereich. Im Cap-Bereich bin ich noch ein bisschen skeptisch, und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das Sinn macht, ne? Denn ein eigenes Netzwerk, wirklich, ich sag mal, dedicated nur für das eigene Unternehmen zu betreiben, was ja Amazon in Deutschland auch macht, nimmt dich zwar aus dem Postgesetz raus, dann bist du nicht mehr im Postgesetz und in der Verpflichtung, heißt aber auch, du brauchst brutal viel Menge, um das Ding wirklich wirtschaftlich, halbwegs wirtschaftlich zu fahren. Und das, glaube ich, schafft sogar ein Amazon nicht, wenn man das Amazon Logistics mal unabhängig betrachten würde, ob das wirklich in sich eine wirtschaftlich erfolgreiche Einheit ist. Also da bin ich eher skeptisch.
Fand ich echt cool, da mal mit dir abzutauchen. Wir hatten uns zum Anfang des Podcasts vorgenommen, wir versuchen mal auf 30 Minuten zu bleiben. Wie jeder Podcast von uns beiden hat es natürlich nicht geklappt. Aber ich finde das immer super spannend, dir dabei zuzuhören und da einfach auch deine Meinung dann halt eben oder deine Prognose, ne? Also Meinung an der Stelle weniger, sondern vielmehr Prognose und das, was du halt eben als Experte auf dem Gebiet dann halt eben damit einbringen kannst, weil das sind so Blickwinkel, die sehe ich mit meinem kleinen begrenzten Horizont gar nicht. Von daher fand ich es persönlich sehr cool. Ich glaube, der Zuhörer fand es am Ende auch sehr cool, da einfach mal ein bisschen den Impuls zu bekommen und das ganze Thema mal ein Stück weit weiterzuspinnen.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Trotzdem kommst du um die letzte Frage nicht drum rum. Du weißt, ich persönlich bin großer Fan deiner Empfehlung ganz am Ende. Insofern sei auch dieses Mal die Frage am Ende erlaubt. Gibt es eine Medienempfehlung? Wir haben das bei dir ja schon ein bisschen angepasst, um vom Buchtipp wegzukommen. Vor allen Dingen, weil ja letzten Endes über diese schnellen Themen gibt es ja gar nicht so fürchterlich viele Bücher, deswegen die Medienempfehlung, TED-Talks, YouTube-Videos und sowas alles. Vielleicht gibt es da ja was Spannendes. Aber gibt es an der Stelle eine Medienempfehlung, die du zu dem Thema unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
Also sehr gerne. Ich habe tatsächlich, weil ich ja weiß, dass du büchernah bist und wirklich viel liest und du hast ja auch, hast mir auch schon gute Empfehlungen gegeben. Deswegen habe ich jetzt quasi in mein Urlaubsregal gegriffen und mir überlegt, welches Buch hat mich jetzt so über die Sommerpause am intensivsten beschäftigt. Und ich bin auch noch nicht ganz durch damit. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber ich würde dieses Buch hier nehmen, was ich wirklich sehr geschätzt habe. Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Ist ein echter Wälzer. Sind dann doch, ich blätter jetzt mal eben auf, sind dann doch irgendwie über 500 Seiten. Also man braucht ein bisschen Zeit dafür. Aber ich finde das Buch deswegen so toll, weil es etwas macht, was wir wahrscheinlich im Unterbewusstsein gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Dieses Buch schafft quasi zwei Welten und sagt immer, es gibt System 1 und System 2. System 1 ist quasi das, wo wir schnell und intuitiv und emotional agieren und Entscheidungen treffen. Und System 2 ist das, was man bewusst und langsam und reflektiert entscheidet. Und das Buch zeigt total schön auf, wie häufig wir den Fehler machen, zu sehr in System 1 zu denken und was es für fatale Folgen hat, wenn wir es nicht schaffen, in System 2 zu denken. Also das Buch hat mir wieder mal geholfen, total zu entschleunigen. Und ich will nicht sagen, nimmt mir keine Spontanität, aber hat mir wieder aufgezeigt, dass man immer wieder typische Denkfehler macht, gefüttert durch Vorurteile und Erfahrungen, die man gemacht hat. Und man sollte doch manchmal, glaube ich, eher in System 2 unterwegs sein als in System 1. Also meine absolute Leseempfehlung, Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken.
Super, sehr vielen Dank. An der Stelle noch die Ergänzung, gibt es auch als Hörbuch. Da ist nicht ganz so schwer, mit sich rumzutragen. Ja, cool. Packen wir in die Shownotes, so wie wir also auch deinen Auftritt im Sat.1 mit in die Shownotes reinpacken und wie immer die Verlinkung zu dir bei LinkedIn, so dass man dich kontaktieren kann, wenn man Anregungen hat und Lust hat, mit dir darüber zu sprechen. In diesem
Sehr gerne.
Sinne. Bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit, für alles, was du inhaltlich mitgebracht hast. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ich fand es persönlich sehr, sehr spannend, dir dazu zu hören und ja, freue mich dann auf das Update in ein, zwei, drei Jahren zu dem Thema. Mal gucken, wo wir dann stehen. Ja, liebe Hörer, euch vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge und wir sagen bis dahin vielen Dank und ciao, ciao.
Tschüss.
Macht's gut.